Willkommen bei PET als Pod, der Podcast für Kindermedizin.
Herzlich willkommen. Wir nehmen wieder auf, heute zu einem Thema, was irgendwie jetzt kein spezielles Kinderthema ist, sondern eines, was in der ganzen Medizin vielleicht sogar mehr bei Erwachsenen eine Rolle spielt als bei Kindern. Und weil es halt so ein übergreifendes Thema ist, habe ich mir auch den Christoph Stephan eingeladen. Hallo.
Ja, hallo zurück.
Genau, ganz kurze Vorstellung. Du bist ja quasi drüben in der Infektiologie, also von den Internisten, die Infektionsabteilung, da quasi auch in der Leitung von der Station, oder?
Ja, also wir haben uns so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin zum Beispiel für die Ambulanz zuständig, wo viele Patientinnen und Patienten mit Tuberkulose hinkommen. Wenn sie ambulant sind, dann sind sie nicht mehr offen. Im Normalfall. Offen ist ja immer das, was bei der Tuberkulose ein bisschen Angst macht, auch in der Gesellschaft. Also ansteckungsfähig durch die Luft, ja, durch Atemluft, durch Ausatemluft kann man sich also dann bei jemandem anstecken, der oder die eine offene Tuberkulose hat.
Jetzt haben wir schon verraten, Tuberkulose ist also das Überthema und deshalb quasi bist du jetzt auch heute hier. Ganz grundsätzlich, Internisten und Kinderärzte haben jetzt nicht immer was miteinander zu tun. Ne? Eigentlich ist ja so der Kinderarzt, der Internist bis 18 oder bis zu einem bestimmten Alter halt. Und danach geht es in die Innere über. Und es gibt zum einen das Thema der Transition. Also nicht jedes Kind ist ja dann zum 18. Geburtstag einfach voll gesund und entwickelt dann später die Erwachsenenkrankheiten, sondern manche Krankheiten nimmt man ja auch mit.
Genau, das ist ja so der Übergang. Das betrifft ja viele chronische Erkrankungen. Jetzt ist es ja so, bei der Tuberkulose ist das ja nicht unbedingt das klassische Bild einer chronischen lebenslangen Erkrankung, obwohl es oft eine lebenslange Infektion tatsächlich da ist. Aber die Behandlungszeit ist eben kurz und das machen dann entweder Erwachsenenmediziner oder Kindermedizinerinnen und Mediziner. Ja, aber das ist ja schon ein spannendes Thema eben. Wie unterscheiden sich Erwachsenen Tuberkulosebehandlung und bei Kindern? Es gibt da einfach, mehr Betroffenheit, mehr Fälle in der Erwachsenenmedizin. Aber insgesamt geht ja in Deutschland auch schon die Zahl seit Jahren zurück, wenn man das in so Statistiken pro 100.000 EinwohnerInnen in Deutschland berechnet, dann ist diese Zahl irgendwann auf unter 5 gefallen, bisschen kurz unterbrochen durch Migrations- und Flüchtlingsbewegungen um die 2015er Jahre, aber dann jetzt eigentlich diesen Trend wieder fortsetzend. Also die Zahl der Erkrankungsfälle in Deutschland nimmt mit Tuberkulose über Jahre zurück.
Wenn ich jetzt gerade so überschlage, dann ist aber quasi jetzt pro 100.000 ist es dann ähnlich bei Kindern, also ist jetzt nicht seltener. Es gibt so 100 neue Fälle pro Jahr und es gibt ja so irgendwie, ich glaube, 600.000, Neugeborene gibt es 600.000. Also dann ist es doch, dann habe ich mich jetzt verrechnet, dann ist es doch ein Ticken seltener als beim Erwachsenen.
Ja, liegt in der Natur der Erkrankung, glaube ich, weil das, was wir dann im Krankenhaus sehen oder was dann in die Klinik kommt, sind ja vor allem reaktivierte Tuberkulosefälle. Ja, jetzt sind wir schon mitten im Thema. Ich weiß nicht, ob wir so schnell schon rein dürfen.
Eigentlich habe ich auf meiner Zettel die Frage, was sind eigentlich Tuberkelbakterien?
Ja, also
ich möchte es ja immer ganz genau wissen und ich möchte es auch immer irgendwie, ich sag mal, von Grund auf erklärt bekommen. Deshalb wäre so die Frage, was ist denn so besonders an diesem Tierchen da?
Ja, in deinem Podcast hast du ja schon auch Parasiten, zum Beispiel Würmer, Wurmerkrankungen oder Bakterien oder Viren natürlich. Also die Tuberkulose-Bakterien gehören in das Reich der Bakterien, sind aber besondere Bakterien in diesem Reich. Das heißt, die Besonderheit liegt daran, dass die sich sehr, sehr langsam im Vergleich mit anderen Bakterien vermehren. So eine Reproduktionszeit ist ungefähr 28 Stunden. Das heißt, aus einem Bakterium werden dann zwei, ja, durch Teilung. Und entsprechend ist das bei anderen Bakterien, wenn man sich E. coli-Bakterien aus dem Darm zum Vergleich heranzieht, ist das ein paar Minuten eigentlich, bis die sich verdoppelt haben, wenn die Ernährungsbedingungen stimmen. Ja. Und entsprechend langsam geht das. Warum ist das so langsam? Weil es eben auch in dem Zellaufbau der Tuberkelbakterien Besonderheiten gibt. Also man darf sich vorstellen, die Zellwand ist so aus Wachs bestehend. Und das ist erstens sehr aufwendig für das Bakterium, das neu aufzubauen. Und zweitens begründet das auch die besondere Umweltresistenz. Heißt, erstens, sie können lange in der Umwelt überleben und sind auch gegen äußeren Einflüssen, also zum Beispiel Säure, sehr widerstandsfähig. Und daran liegt auch die Besonderheit, das überhaupt nachzuweisen. Man hat das nämlich, und das war eigentlich Robert Koch, Paul Ehrlich, so diese Generation, die das nachgewiesen hat, mit einer besonderen Färbung. Und das ist die säurefeste Färbung. Ja, also man wird Bakterien werden dann angefärbt und mit Säure behandelt. Und dass die das überleben, das schaffen nur wenige, nämlich zum Beispiel säurefeste Stäbchenbakterien, sprich Mykobakterien. Und dazu gehört in allermeisten Fällen das Mykobakterium Tuberculosis. Zu dem Komplex gehören auch noch ein paar andere, die so ähnlich heißen. Aber auch atypische Mykobakterien, die auch Krankheiten machen können. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema.
Und so die normalen Desinfektionsmittel, da gibt es ja immer die Extraviroziden oder sowas, sind die auch alle Tuberkuloziden?
Also wenn die alkoholisch basiert sind, darf man das dann auch irgendwie annehmen. Allerdings ist die Übertragung jetzt nicht so von Hand zu Hand, ja, wie das zum Beispiel bei Staphylococcus aureus der klassische Fall ist, ja, wo man mit der Hand an die Türklinke fasst und vorher hat da jemand anders hingefasst und dann holt man sich die Bakterien und der nächste Bewegung des Fingers ist in die Nase und dann ist schon die Infektion gesetzt und dann hat man sich mit Staphylococcus aureus angesteckt. Bei Tuberkelbakterien geht das über die Luft und also im Normalfall, sage ich jetzt mal, es gibt den Spezialfall auch, aber über die Luft, zum Beispiel beim Husten in der Straßenbahn. Und das ist eben die normale Bewegung, wie man sich mit Tuberkulose dann ansteckt. Man atmet diese Bakterien dann ein und das setzt dann den ersten Fokus, den ersten Infektionsherd in der Lunge. Von da geht es über die Lymphknoten in den Körper und so geht die Infektion ihren Weg.
Ich denke nochmal kurz an das Tuberkelbakterien draußen, was jetzt noch nicht in den Körper reinkommen muss. Kann sich das auch in der Umwelt auch ernähren und vermehren oder ist es was eigentlich immer ein Wirt braucht? Was?
Nö, theoretisch ist das ja auch vermehrungsfähig. Wir können das ja auch zum Beispiel auf einer Platte anzüchten im Labor. Das sind dann besondere Medien, also Löwenstein-Jensen-Medium zum Beispiel oder Flüssigmedien schaffen das Tuberkelbakterien eben vermehrungsfähig anzuzüchten und dann eben entsprechend nachzuweisen. Das ist immer die Voraussetzung, dass wir es überhaupt nachweisen. Das ist sogar in der Klinik die empfindlichste Nachweismethode, nämlich die Kultur. Die ist sogar besser als die Polymerase-Kettenreaktion, die PCR, um ein Faktor 10 ungefähr noch mal besser, also noch mal sensitiver, um Tuberkulose aus Atemwegssekreten dann nachzuweisen.
Aber das dauert dann ziemlich lange. Ne?
Das dauert lange, genau. Also gerade auch der negative Befund für Tuberkulose dauert manchmal 8 bis 12 Wochen, bis man sich traut zu sagen, da wird auch jetzt nichts mehr wachsen und dieser Befund ist negativ.
Das heißt, auch ein Riesenaufwand, man muss die Proben dann wochenlang da stehen lassen, alle 2 Tage drauf gucken.
Und trotzdem geht die Krankheit mitunter schon weiter und kann dann schlechte Folgen für den Betroffenen und die Betroffene haben. Deswegen muss dann entsprechend schon eine Therapie angesetzt werden. Möglicherweise auf der Basis eines anderen Nachweises, eben Mikroskopie oder PCR.
Also so Zusammenfassung, Steckbrief, Tuberkelbakterien, säurefeste Stäbchen sind das, also welche so eine Ritterrüstung anhaben, ne? Genau. Dadurch irgendwie total schwerfällig sind, sich nicht schnell bewegen können, jetzt nicht irgendwie tolle Geißeln haben und sich schnell vermehren können, aber halt irgendwie bombenresistent gegenüber alles sind, mehr oder weniger. und unverdaulich fürs Immunsystem oder schwer verdaulich fürs Immunsystem sind. Ne? Das ist ja auch so, dass die da relativ robust sind.
Ja, also zumindest ist es eine sehr komplexe Immunantwort, die der Körper dann aufbauen muss. Die besteht eben eher aus der zellulären Immunität. Das ist übrigens auch das, was wir dann im Test dann testen können. Also es wird ein spezielles Interferon-Gamma vom Körper gebildet, von Zellen, die übrigens auch im Blut herumschwirren und dann auch über eine Blutentnahme einzufangen sind. Und dann muss man aus diesen Zellen, aus diesen Kulturen sozusagen der menschlichen Zellen schauen, ob die spezielles Interferon-Gamma, was gegen Tuberkelbakterien Oberflächenantigene gerichtet ist, aufbauen. Und das ist ein Test, also den wir jetzt verwenden, also der ELISpot oder ELISA-Verfahren. Also es sind diese sogenannten Interferon-Gamma-Releasing-Assays auf Neudeutsch, also wo dann eben spezielles Interferon-Gamma nachgewiesen werden kann.
Und also dieses Interferon-Gamma, ist es so ein, ich sag mal, ein Spezialgift gegen Tuberkel,
oder? Das ist quasi, was der Körper als spezielle Waffe gegen die Tuberkel einsetzen kann, aber was eben oft ins Leere schießt. Also die Abwehr ist ja oft so, dass es nicht gelingt, diese Tuberkelbakterien endgültig zu eliminieren, sondern eher so in Schach zu halten. Und ein Charakteristikum bei den Tuberkelbakterien ist zum Beispiel, dass die in langlebigen Zellen ultralange leben können. Also 10, 20, 30, 40 Jahre können die eingeschlossen in so Immunzellen, die zum Beispiel eingebaut irgendwo im Körper sitzen, aber auch in Lymphknoten persistieren. Und dann, wenn irgendwann Jahre später irgendwie das Immunsystem zusammenklappt, zum Beispiel durch eine HIV-Infektion, mein Nebenerwerbsgebiet sozusagen, dann kommt es dazu, dass eben aus diesen Zellen heraus die Tuberkel wieder anfangen zu wachsen. Und das ist die sogenannte reaktivierte Tuberkulose. Und das ist, wie es heißt, immer 90% der Fälle in Deutschland, die wir diagnostizieren, ist also von einer latenten Tuberkulose übergegangen in eine reaktivierte Tuberkulose.
Quasi so Antikörper, IgGs, IgMs spielen kaum eigentlich eine Rolle. Komplementsystem spielt keine Rolle. Dann die, also T-Zellen, wahrscheinlich zytotoxische T-Zellen machen das dann, haben so als nochmal Spezialgift das Interferon Gamma und schaffen es damit eigentlich nicht, die Tuberkel zu töten, sondern eigentlich nur in so einen Frozen Conflict irgendwie einzumauern. Gibt dann irgendwie so eine Waffenstillstandszone, wo wer ist, aber so richtig weg ist es dann nicht.
Ist es nicht und kann eben reaktivieren nach 20, 30, 40 Jahren. Ja, das ist so der Klassiker und so finden auch, und das hast du ja in deinem Titelthema auch so toll benannt, als Krankheit der ganzen Familie, so findet das dann in der Familie immer wieder Weiterverbreitung. Es ist dann oft eben der Opa, der sich in seiner eigenen Kindheit mal angesteckt hat, dann im Alter, durch Alter eben mehr immungeschwächter ist, kann natürlich auch noch eine Krankheit dazukommen, so wie HIV oder was anderes, also zum Beispiel eine ärztliche Intervention, die das Immunsystem schwächt, Cortison auch zum Beispiel. Und dann kommt es dazu, dass aus diesen langlebigen Zellen wieder heraussprossend die Tuberkel anfangen zu wachsen. Und dann wird man auch wieder ansteckend und dann spuckt man aus. Ja. Und in früheren Zeiten, das zeigt dieses eine Bild aus den Shownotes auch ganz nett, hat man eben das Sputum auf den Boden geworfen, einfach auf den Boden gespuckt. Und da spielen dann Kinder oder dann wird der Boden aufgefegt und dann kommt es dazu, dass aus diesen Aerosolen, aus dieser Luft sich Kinder zum Beispiel neu anstecken können. Und so findet das über Generationen ihre Kontinuität und oft sind Familien eben betroffen. Alle Familienangehörigen können dann angesteckt sein mit Tuberkulose. Dann ist es die Kunst herauszufinden, wer ist wirklich ansteckend, krank oder wer ist nur latent infiziert und braucht entweder gar keine Therapie oder wir strengen sogar an, eine Therapie der latenten Tuberkulose zu machen mit Medikamenten, die auch dieses schlafende Stadium erwischt.
Also latente Tuberkulose, ja, dieses schlafende Stadium, hattest du gesagt. und das wartet dann quasi darauf, dass irgendwie die Immunabwehr schlechter wird im Laufe vom Leben, sei es mit Alter oder mit Chemotherapie oder sowas, um dann auszubrechen. Und das sind dann quasi meistens die Multiplikatoren. Also es sind jetzt nicht die frisch Infizierten. Ganz oft ist ja so, dass man also bei Viruserkrankungen am infektiösesten ist, wenn man das Virus ganz frisch abbekommt. Und selbst wenn man es nicht los wird, wie jetzt bei Windpocken zum Beispiel, die Varizellen bleiben ja auch in uns drin, aber wir sind nicht mehr infektiös. Ja, also da ist es bei Tuberkulose andersrum, dass eigentlich die lang herliegende Infektion eher die ist, die dann mal so zum Superspreader wird. Wie geht das? Das ist dann, wenn so ein Tuberkulom in den Bronchus einbricht und dann dort quasi die vormals gefangenen Tuberkel alle freigelassen werden, oder?
Genau. Also das ist so der Klassiker, dass eben über die Lunge die Infektion stattfindet und dann eben in der Lunge selbst auch langlebige Zellen sitzen können, wo sich die Tuberkulosebakterien einnisten und dann eben Jahre später auch eine sogenannte Kaverne bilden. Eine Kaverne ist so ein Hohlraum, also wie so eine Amphore, wie so eine römische Amphore, darf man sich das vorstellen, also ein Loch in der Lunge, in dem manchmal auch ein Spiegel ist, also schon Bakterien im Röntgenbild sichtbar sind als Spiegel wie so ein See am Boden dieser meist runden Kaverne. Und da sind dann eben viele Bakterien drin, die dann auch aussprossen können und über die Luft sich weiter verbreiten.
Und dann quasi, also oberhalb des Sees ist dann
Luft. Die Luft. Genau. Und das ist ja auch der Kontrast, den man im Röntgen sehr gut dann sehen kann, dass eben diese Kaverne luftgefüllt ist, während sonst das Lungengewebe anders aussieht, eben diffuser. Und da sieht man nur die Alveolen und die geben einfach ein anderes Bild als so eine luftgefüllte Kaverne, die im Röntgenbild sehr schön zu erkennen ist und entsprechend dann zu diagnostizieren ist als, das darf man dann schon sagen, radiologisch offene Tuberkulose, also das Bild wie eine Tuberkulose, die eben ansteckungsfähig ist. Und das kann man aus Röntgenbildern oft schon gut sagen.
Also man kann es quasi dem Röntgenbild ansehen, dass jemand wahrscheinlich infektiös ist. Aber so der Beweis, dass man infektiös ist, das wird immer noch ganz klassisch.
Genau. Also das wird dann durch mikrobiologische Verfahren, Testverfahren gemacht. Also der erste Schritt ist eben ein expektoriertes Sputum, also das, was so bei tiefem, schönen Husten aus der Tiefe der Lunge kommt, sollte dann Schleim sein. Dieser Schleim, der wird dann untersucht im Labor, erstens mit einer Mikroskopie auf die schon erwähnten säurefesten Stäbe und zweitens eben dann zum Anzüchten gebracht. Und drittens kann man auch noch eine PCR-Untersuchung machen, wenn man dann schon noch mehr Informationen haben möchte, ist es wirklich Mycobacterium tuberculosis oder eine andere Unterart manche PCR-Methoden dürfen einem schon sagen, aha, hier ist es ein empfindlicher Stamm oder ein eben Bakterien- oder antibiotikaresistenter Stamm. Das kann heute die PCR schon alles leisten.
Und also da wäre so die wertvollste Diagnostik wäre das Sputum, ne? Also das.
Also expektoriertes Sputum oder aber über eine Bronchoskopie, also durch ein invasives Verfahren gewonnenes Bronchialschleimhaut, dann aus der Tiefe. Das hat den Vorteil, dass man eben auch an die Stelle gehen kann, wo man hin will. Vielleicht hat man eine Computertomographie oder ein Röntgenbild der Lunge und weiß, aha, die Kaverne ist oben rechts. Dann geht der Untersucher genau dahin und kann gezielt vor Ort das Bronchialsekret gewinnen. Das hat dann die höchsten Erfolgschancen auf ein positives Testergebnis.
Jetzt wollen wir auch mal überlegen, was jetzt bei den Kindern vielleicht ein ganz bisschen anders ist. Und da ist es halt so, dass kleinere Kinder, also Säuglinge, Kleinkinder jetzt, obwohl die ja durchaus viel rumhusten können, kein echtes Sputum generieren können. Die können das auch nicht so separieren, was jetzt Spucke ist und was haben sie gerade frisch von oben hochgehustet. Also rein technisch kommt man bei denen nicht an Sputum, also zumindest jetzt nicht freiwillig, bronchoskopisch natürlich dann auch. Was man da dann manchmal macht, klingt jetzt so ein bisschen gemein, aber je kleiner, desto besser tolerieren die, dass man dann einfach Magensaft gewinnt.
Genau.
Ja, weil alles, was man hochhustet, spuckt man entweder aus oder schluckt es runter. Und Wir haben ja ganz am Anfang gesagt, die Dinger sind säurefest, das heißt, die Magensäure macht dem gar nichts. Das heißt, wir haben im Magen eigentlich so eine Art Sputumdepot, wenn man so möchte, morgens früh am besten. Ne? Also, dass man dann quasi dort sich altes Sputum holt und dann untersucht.
Das ist eine ganz klassische alte Methode, weil Bronchoskopie hat man natürlich noch nicht so viele Jahre, Jahrzehnte zur Verfügung. Aber das ist auch eine sehr gute Methode, eben morgens, man hat ja geschlafen in der Nacht, eben klassischerweise während dem Schlaf nicht so viel abgehustet, aber dann morgens, ja, und dann das erste wird verschluckt und da ist eben besonders hoch die Chance, mit säurefesten Stäben, also säurefeste Stäbchen dann nachzuweisen im Magensaft. Und wie du sagst, es macht sich, bedient sich dem Vorteil, dass hier eben die Magensäure diesen Bakterien nichts ausmachen kann.
Macht ihr das bei Erwachsenen auch mit Magensaft oder?
Kommt schon vor, aber meistens in der Erwachsenenmedizin wird dann schnell gerade auch in der Klinik will man schnell das Ergebnis und wenn im expektorierten Sputum nichts zu finden ist, dann wird man nochmal eine Bronchoskopie anschließen.
Und eigentlich so die Schnellantwort, wie infektiös ist ein Tuberkulose-Kranker, die macht man ja auch tatsächlich daran fest, hat man mikroskopisch was gesehen, hat man mikroskopisch nichts gesehen. Also da wird man sagen, offen ist, wenn man was sieht und oder?
Genau.
Wie ist die Definition?
Ja, offen ist, wer eben säurefeste Stäbchen nachweisbar hat in seinem Sputum.
Mikroskopisch.
Mikroskopisch. Säurefeste Stäbchen ist immer ein mikroskopischer Befund, genau. Und da ist so eigentlich relativ willkürlich die Zahl festgelegt worden. Wir machen dreimal hintereinander ein gutes expektoriertes Sputum, was also aus der Tiefe der Lunge kommt. Wichtig ist, dass man da nicht irgendwie so ein bisschen Spucke abliefert, sondern die müssen schon angehalten werden, richtig aus der Tiefe Sputum abzuliefern. Und wenn das in dreimal hintereinander dann negativ ist, dann geht man einfach davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch jemanden anstecken wird, so gering ist, dass es gerechtfertigt ist, den zu entlassen und eben aus der Isolation zu entlassen. Normalerweise ist das unter der Behandlung nach typischerweise 2 Wochen zu erwarten. Es gibt aber auch welche, also Menschen, wo das einfach viel länger dauert, manchmal einen Monat oder noch länger, bis die dann wirklich diese 3 hintereinander abgegebenen Sputen mikroskopisch steril, sagt man eigentlich, bisschen widersprüchlich, dann abliefern können. Ja. Trotzdem können in diesen mikroskopisch negativen säurefesten Stäbchen befunden dann trotzdem noch was wachsen. Wie schon erwähnt, die Kultur ist um den Faktor 10 sensitiver als die Mikroskopie. Aber das nimmt man dann meistens achselzuckend hin. Wie gesagt, der Befund, dass dann doch noch was gewachsen ist, kommt oft 8 Wochen später. Und da ist dann wirklich nichts mehr zu erwarten. Also dann wird niemand dann nochmal kaserniert oder isoliert, weil wenn der die dann die Tabletten gut geschluckt haben, dann ist zu erwarten, dass das gut gegangen ist.
Also würde man sagen, das Gesundheitsamt interessiert sich quasi für den Mikroskopiebefund und der Hausarzt, der wissen möchte, wie muss die Therapie gehen, muss ich eine Anpassung der Medikamente machen oder das macht ihr wahrscheinlich. Ne? Also quasi ihr interessiert euch für die Kultur und das Gesundheitsamt fürs Mikroskop.
Ja, für die Kultur und aus dieser Kultur können dann auch noch, das ist in Deutschland auch Standard, Resistenztests gemacht werden, um eben auszuschließen, dass wir hier eine Multi-Drug-Resistant oder sogar XDR, also Extended Drug-Resistant Tuberkulose haben. Das sind Spezialfälle, die in Deutschland Gott sei Dank sehr selten sind, aber eben als importierte Fälle auch oft noch auftauchen und dann spezial behandelt werden müssen. Da reichen die üblichen Medikamente oft nicht aus, sondern man greift zurück auf Spezialmedikamente, die zum Teil auch nicht gut verträglich sind. Also das ist dann einfach der spezialisierte Fall, der auch in die spezialisierte Versorgung gehört.
Aber jetzt so diese, pauschal oder Durchschnittswert, 2 Wochen braucht man Behandlung, bis man nicht mehr so richtig infektiös ist. Das ist natürlich verglichen mit anderen Bakterien auch unglaublich lang. Also bei Streptokokken, eine typische Kinderkrankheit, ne, immer die Frage, wann darf man wieder in den Kindergarten? Da muss man sagen, ja, nach einem Tag Penicillingabe oder ein geeignetes Antibiotikum, Cephalosporin, dann sind schon die Bakterien schon so weit weg, dass man nicht mehr ansteckend ist. Ja, da geht es einem wahrscheinlich immer noch nicht gut, aber man ist schon nicht mehr ansteckend. Und da bei den Tuberkeln braucht man schon 2 Wochen, um das zu erreichen.
Liegt begründet in der langsamen Regenerationszeit oder Vermehrungszeit, wo auch im umgekehrten Fall dann der Fall, bis man nicht mehr ansteckend ist, eben auch länger dauert als jetzt bei A-Streptokokken, genau.
Ist ja irgendwie, diese ganzen Chemotherapeutika bei Tumoren funktionieren ja umso schneller, je schneller sich die Zellen teilen. Und bei den Antibiotika ist ja auch quasi eine Chemotherapie gegen Bakterien. Es ist also genauso, dass nur die sich teilenden Bakterien empfindlich sind. Und da muss man halt dann schon mal ein paar Tage warten, bis da wieder eine Mitose abläuft.
Genau, ja.
Wobei, darf man gar nicht Mitose sagen, das ist ein Bakterium, oder?
Ja, also.
Eine Bakterienteilung, ja.
Genau.
Gut, sind wir erwischt worden. Gut, also wir haben jetzt so ein bisschen ja den Bogen gespannt, was für ein Tierchen ist dieses Tuberkelbakterium, wie nistet sich das im Körper ein, wie versteckt sich es vielleicht auch vom Immunsystem, dann kann es wieder ausbrechen und dann auch infektiös sein. Jetzt müssen wir uns ja andersrum fragen, wann kommen wir eigentlich auf die Idee, dass jemand Tuberkulose hat?
Ja, müssen wir testen, ne? Also zum einen der klinische Weg, das ist natürlich der klassische. Jemand ist symptomatisch, hat zum Beispiel Husten, der nicht weggeht, vielleicht dazu auch noch Fieber. Dann und entsprechend gehört in Deutschland eben häufig auch dazu ein Hintergrund irgendwie von Migration. Das heißt, die Leute sind zum Beispiel mal geboren in Indien, wo das einfach häufig ist, verdammt häufig, dass man sich in der Kindheit mit Tuberkulose anstecken würde. Und dann kommt man auf die Idee, eben Tests zu machen. Ein sinnvoller Test ist neben der klinischen Untersuchung, aber das ist schwer zu fassen bei der Tuberkulose. Also zum Beispiel ein amphorisches Atemgeräusch in der Lungenabhöraktion, das ist absolute Rarität, ja, also das findet man nicht, aber diese Kaverne kann man eben dann im Röntgenbild zum Beispiel nachweisen. Und wenn eben Sputum kommt, also Sputum produziert wird, wir haben schon gesagt, das ist bei Kindern schwieriger als bei Erwachsenen, dann wird das Sputum untersucht oder eben der Magensaft. Ja. Und das sind so die Methoden, wo man dann schon nähere Hinweise bekommt, hier könnte eine Tuberkulose vorliegen, säurefeste Stäbe zum Beispiel nachgewiesen im Magensaft oder im Sputum. Ja, und dann wird weiter getestet und eben möglicherweise wird eben dieser Interferon-Gamma-Releasing-Test eingesetzt. Oder auch eine klassische Methode, die auch auf Robert-Koch-Zeiten zurückgeht, ist eben der Mendel-Mantoux-Test, also der Hauttest, in dem ein Ultrafiltrat von Mykobakterien, das ist nämlich eigentlich diese Flüssigkeit, die man nimmt, um eben dann in die Haut das Ganze zu spritzen. Und dann wartet man 2-3 Tage ab, um zu sehen, ob das Immunsystem in einer spät allergischen Reaktion, Typ 4, Artus-Reaktion, dann darauf reagiert. Und das ist dann der Befund eines positiven Mendel-Mantoux-Tests. Vielen ist auch der Begriff Tyne-Test ein Begriff, aber den gibt es so gar nicht mehr. Der ist auch zu ungenau. Man nimmt lieber tatsächlich den Mendel-Mantoux-Test ein bisschen besser standardisiert. Und das ist die Hautreaktion, die getestet werden kann.
Das muss irgendwie so intrakutan gespritzt
werden. Intrakutan ist ganz wichtig, genau. Also viele Medikamente geben wir ja subkutan, also zum Beispiel Insulin. Aber das ist wichtig in die Haut, also in die Dermis, oben die oberste Schicht, so ein bisschen parallel zu spritzen. Nur dann dürfen wir das verwerten und gibt es überhaupt auch eine Reaktion. Da sitzen nämlich ganz viele Langerhanszellen und Immunzellen, die darauf warten, dass so eine Reaktion ausgebildet werden kann.
Also quasi, das muss gar nicht irgendwie in Lymphknoten getragen werden, sondern das findet dann vor Ort statt.
Das wird dann vor Ort eine Reaktion geben, genau.
Ja. Also wäre so ein Szenario, irgendwie Kind oder Jugendlicher, wie auch immer, hat chronischen Husten, man hat erst gesagt, es könnte Asthma sein, hat da schon Diagnostik gemacht, dann hat er ein bisschen Fieber, was nicht gleich weggeht, ein normales antibiotisches Regime für ambulante Pneumonie schon bekommen und dann macht man ja ein Röntgenbild, ne? Also wenn eine Pneumonie nicht aushält und wenn empirisch die normale antiobstruktive Therapie nicht hilft, Na, wenn es so ein hartnäckiger Husten ist, dann geht ja die Differentialdiagnose auf. Ne? Gibt auch noch chronischen Fremdkörper natürlich. Aber da muss man dann, da muss man ein Röntgenbild machen. Und dann wäre es der Radiologe, der sagt, bin mir nicht ganz sicher, da könnte was sein. Oder sind die sich immer gleich sicher?
Nein, das ist ja wirklich so ein Chamäleon auch der Medizin, die Tuberkulose, die kann unheimlich verschieden aussehen. Der Klassiker jetzt, der oder die Radiologin beschreibt, ist so das Oberfeldinfiltrat, also eine Lungenentzündung, die man sieht im Röntgenbild, aber eben in den Lungenspitzen oben. Normalerweise gehen eher die Bakterien in andere Regionen, also zum Beispiel jetzt die klassische Pneumokokkenpneumonie, die ist dann eben auch mal unten oder in der Lingula, also das sind so spezielle Lungenregionen, dann hat man da das Infiltrat, aber Oberfeldinfiltrat und dann so ein bisschen diffus und wenn wir Glück haben, sogar noch einen Lymphknoten, also Glück im Sinne von diagnostisch, einen Lymphknoten geschwollen, der dazu passt, dann sprechen wir davon, das ist verdächtig auf Tuberkulose.
Also Oberfeld, wie kann man sich das merken? Da ist mehr Sauerstoff oder da kommen weniger Immunzellen hin?
Weniger
oder?
Sauerstoff und dann eben, das ist so das Gebiet, wo die Tuberkulose-Bakterien am ehesten Rückzug finden und sich gut vermehren können.
Okay, also die werden quasi oben eingelagert, gehen dann nicht weg auf die normalen Therapien von der normalen Pneumonie, werden dann radiologisch detektiert, also man hat den Verdacht und dann geht dann quasi diese Abklärungsdiagnostik los mit dem Hauttest als ersten und dem den ELISpot oder wie?
Ja, ELISpot oder ELISA, das sind so Verfahren, in denen man dieses schon erwähnte spezielle Interferon Gamma nachweisen kann oder eben die Zellen, die Interferon Gamma produzieren. Und das sind, der Oberbegriff ist Interferon Gamma Releasing Assays, also wo geschaut wird, ob die menschliche Blutzelle dann in der Lage ist, sich speziell gegen Tuberkulose zur Wehr zu setzen. Und das kann sie nur, wenn eben schon mal ein Kontakt stattgefunden hat.
Und ist es so eine Faxanalyse oder?
Der ELISA wird dann quantifiziert, also eine Menge wird dann angegeben. Und im Prinzip, der ELISpot ist so ein bisschen ähnlich wie eine Faxanalyse, aber man macht das auf so Wells, also auf so Brutstätten, wo dann diese Zellen, die dann da drin sind, sich verfärben, weil das Interferon Gamma wird angefärbt und dann kann man das sehen, diese Zelle produziert und das sind die Spots, die dann gezählt werden und ab einer gewissen Zahl ist dann einfach...
Okay, also man lässt die nicht jetzt da durchrauschen und zählt jede einzelne Zelle, sondern quasi ist so semi-quantitativ oder so.
Ja, genau.
Ja, okay. Gut, also das wäre so der Bestätigungstest, ist es ja auch noch nicht.
Bestätigung
noch nicht,
ist genau. Bestätigung ist dann eben der Nachweis der Tuberkulosebakterien. Das ist eben klassisch durch Kultur oder durch PCR, also Erbsubstanz der Tuberkulosebakterien wird nachgewiesen, oder eben mikroskopisch. Die drei Methoden in Gänze gibt es. Erst dann sprechen wir davon, dass hier eine Tuberkulose ist. Davor, also sprich, im Röntgen ist nichts, aber zum Beispiel der Interferontest ist positiv, der Gamma-Interferontest, dann und wir finden aber klinisch keine Zeichen von wirklicher Tuberkulose, dann sprechen wir davon, dass eine latente Tuberkulose vorliegt. Also infiziert ist der Mensch, aber nicht so, dass es übergegangen ist von der latenten Infektion in die aktive Infektion.
Das heißt, diese latente Tuberkulose ist dann quasi, dass ganz wenige Bakterien in den Körper reingekommen sind, die noch nicht groß genug sind, um dann morphologisch irgendwie so eine Tuberkelburg zu machen, die man sehen kann im Röntgenbild.
Genau, die sind praktisch so in Schach gehalten. Durchaus vermehren die sich, aber so in Schach gehalten vom Immunsystem, eben von den Abwehrmechanismen des Immunsystems, dass die Tuberkulose nicht zum Sprießen gelangt, sondern wie so der Deckel auf dem Kochtopf das Ganze
noch gut funktioniert.
In Ruhe hält.
Und der ist noch dicht, ja. Jetzt, ich habe nochmal eine Frage zu diesem Test, weil bei allen Tests muss man immer sagen, die gibt es mal falsch positiv, mal falsch negativ.
Und das ist auch hier der Fall.
Falsch negativ könnte ich mir vorstellen, gerade unter Cortison, Chemotherapie.
Genau, also gerade auch wenn jemand schwer erkrankt an Tuberkulose, dann ist ja das Das ist ein immunologischer Test. Das heißt, wir nutzen aus, dass wir das Immunsystem dieses Menschen herausfordern oder einfangen in Blut und dann herausgefordert wird, um eben eine Antwort zu liefern. Gerade der Schwerkranke liefert aber gar nicht die Antwort. Ja, das heißt, die Antwort bleibt aus und trotzdem ist die Tuberkulose im Körper am Gedeihen und am Wachsen. Und dann ist eben, kann dieser Test falsch negativ sein. Obwohl er eigentlich Tuberkulose krank ist, der Mensch. Ja.
Also beim Schwerkranken muss man viel schneller dann die Erreger direkt nachweisen.
Das geht dann wirklich auf Zeit, dann schnell die Diagnose zu stellen. Kann auch andere Gründe. Also du hast schon erwähnt, Immunsuppressiva werden eingesetzt oder so. Das führt dann auch mal zu einem Ausbleiben des positiven Testergebnisses, obwohl der Mensch krank ist. Und dann ist er falsch negativ. Es gibt auch übrigens falsch positive Testergebnisse. Zum Beispiel auch häufig bei diesen Hauttests, die erwähnt sind. Also gerade wenn jemand mit BCG geimpft worden ist als Kind, ja, dann kann dieser Test falsch positiv sein. BCG ist ein Bakterium Calmette-Guérin, das ist ein Eigenname, ein französischer Eigenname, und das ist ein besonderer Stamm von Mycobacterium tuberculosis, Subspezies Bovis. Also das ist so eine besondere Subspezies, die, so sagt man, nicht krank macht. Also ein harmloser Dummy-Bakterienstamm.
Was im Tierreich irgendwie aktiv ist.
Bovis deutet auf Kühe hin, genau. Also ist eine Art von Rindertuberkulose, aber so attenuiert, sagt man. Also angepasst, und da sagt man, die machen nicht den Menschen wirklich krank. Stimmt natürlich auch nicht immer. Jede Ausnahme wird durch eine Regel gebrochen. Also es gibt schon auch Fälle, wo Mycobacterium Bovis einen mal krank machen kann. Das ist zum Beispiel, jetzt gehen wir ganz weit, aber in der Erwachsenenmedizin beim Blasenkarzinom wird das manchmal instilliert, also in die Blase gespritzt, Mycobacterium Bovis, damit man eine Reaktion der Blasenwand des menschlichen Körpers, des Immunsystems hervorruft, die im Gefolge dann übrigens auch Krebszellen eliminieren kann. Ja? Also ganz merkwürdiges Therapiekonzept, funktioniert aber und wird eben auch gemacht. Und da kann man dann, wenn man zusätzlich noch immungeschwächt ist, auch an dieser Mycobacterium Bovis-Erkrankung, die ja da in die Blase vom Arzt, von der Ärztin reingespritzt wird, dann auch in der Folge theoretisch erkranken oder auch praktisch. Das passiert ab und zu mal, aber sehr selten.
Ich meine, Interferon Gamma, das ist ja, ich glaube, auch in der Tumorbekämpfung kommt das, glaube ich, auch irgendwo vor. Kann das sein?
Allerdings nicht dieses spezielle Interferon Gamma, gegen Tuberkelbakterien gebildet wird. Es ist eher diagnostisch hier. Aber dann gibt es noch andere falsch positive Ergebnisse, wenn man einfach Kontakt hatte mit einem anderen Mykobakterien, was eben auch so eine Reaktion in der Haut hervorruft, was aber nicht Tuberkulose ist und auch entsprechend nicht krank machen kann. Also andere Mykobakterienstämme. Da ist unheimlich viele Mykobakterien gibt es auf der Welt und nicht alle machen krank oder nur im Ausnahmefall können auch die Nicht-Pathogenen dann mal krank machen.
Also diese Tuberkulose-Impfung, BCG-Impfung ist ja in Deutschland ziemlich out. Ich selbst habe die noch bekommen.
Du ich wahrscheinlich auch. Ja, auch noch. Ne? Ja, also, das ist so eine Altersfrage, ne? Wir sind einfach schon alt.
Ja, gut, wir können trotzdem vielleicht erzählen, warum man die gemacht hat und warum man die heute nicht mehr macht. Also das eine ist, Tuberkulose war häufiger. Das zweite ist, diese BCG-Impfung schützt jetzt nicht sicher vor Tuberkulose.
Also richtig, die schwächte ja ab, ne, den Krankheitsverlauf.
Also diese ganze quasi Evolution im Körper, ne, Primärkomplex, dann einmauern, Kräfte sammeln, langsam größer werden, auf einen Zeitpunkt warten. Also da kann das nicht mitspielen. Aber die seltene Form der Miliartuberkulose, das kann man sich so vorstellen wie eine Tuberkulose-Sepsis. Also wo die Tuberkel halt direkt durchrauschen und überhaupt gar nicht erst gestoppt werden. Dagegen bietet es einen gewissen Schutz. Das heißt also, die ganz schweren Säuglingstuberkulosen, die können damit ja auch nicht 100%, sondern 50% etwa verhindert werden. Deshalb macht man das auch heute noch in Hochinzidenzländern, dass man die Neugeborenen dagegen impft, ja, wohl wissend, dass 1 zu 10.000 hat das Kind einen Immundefekt und stirbt dann an der BCG-Impfung. Also das war eben früher die Situation, dass man 1 zu 10.000 hat, also das ist etwa die Häufigkeit von einem Immundefekt. Und in der Situation bei uns, wo Tuberkulose selten geworden ist, würde man sagen, 1 zu 10.000 tödliche Nebenwirkungen von der Impfung kann man nicht machen. Ja, also das geht nicht, die ist nicht mehr vertretbar.
Ist viel zu viel.
In einem Hochinzidenzland, wo jeder irgendwie Tuberkulosekranke kennt und auch quasi, ich sag mal, jeder Kinderarzt schon mal einen Patienten daran verloren hat, also da ist es natürlich dann schon relevant, dass man sagt, das ist so häufig das Phänomen, dass wir diese, naja, mittelgute Impfung halt trotzdem noch benutzen.
Ja, es ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar mit der Impfung gegen Covid-19, ja, also wo eben auch eine Impfung jetzt ja auch nicht mehr, aber ja da in der Zeit verabreicht wurde, um eben den schweren Verlauf abzumildern. Aber es ist immer eine Güteabwägung. Natürlich gibt es durchaus vorstellbar auch Reaktionen gegen Impfungen, aber eben die schwere Covid-19-Erkrankung war der Schrecken und das hat gerechtfertigt, dann Impfungen einzusetzen, um eben den Verlauf dieser Erkrankung abzumildern. Heute haben wir Omikron und heute impfen wir dann auch nicht mehr. Ja? Und so ist es so ein bisschen ähnlich vielleicht.
Wobei man natürlich sagen muss, also die so krank wurden von der BCG-Impfung, die hatten ja einen SCID, also einen schweren angeborenen Immundefekt, die waren eigentlich quasi lebensbedrohlich erkrankt. Also, und die sind quasi ohne Transplantation, sterben die ja dann sonst an schweren Infektionen etwas später. Ja. Aber der Vorteil, nicht zu impfen, ist natürlich auch, dass man dann quasi diese Falsch-Positiven nicht mehr hat, also eigentlich eine einfachere Diagnostik dann beim Tuberkuloseverdacht hat, weil man nicht so viele Falschpositive im Hauttest hat.
Der Hauttest, für den trifft es zu, genau. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Hauttest mal wieder besseren Ruf erhalten wird. Übrigens trifft es nicht zu für diesen Interferon-Gamma-Test. Ja? Das heißt, wer eine BCG-Impfung hatte, da macht dieser Interferon-Gamma-Releasing-Test nicht unbedingt falsch positiv Anschlag. Ja. Das heißt, wenn der Test positiv ist, dann kann es zumindest nicht an der BCG-Impfung in der Kindheit liegen. Ja.
Gut, um jetzt wieder so ein bisschen zurückzukommen, unser fiktiver Patient irgendwie hatte chronische Husten, subfebrile Temperaturen, es wird nicht so richtig besser, dann wurde es mal ein bisschen besser, dann wurde es wieder schlechter. Wir haben Röntgenbild gemacht, da war was Suspektes, die entsprechende Diagnostik, Hauttest, Gamma-Interferon-Releasing-Test war dann positiv. Das ist also hochsuspekt, da wird man natürlich jetzt das Sputum wollen und auch eine Kultur wollen für die Resistenztestung, aber bis zum Ergebnis der Resistenztestung, du hattest gesagt, das dauert 1, 2, 3 Monate, oder?
Ja, so ist es. Also erstens, bis dieses Bakterium in der Kultur anwächst, dauert einige Wochen und dann würde man nur aus der Reinkultur wieder den Resistenztest ansetzen können. Ja? Das heißt, wir brauchen praktisch die doppelte Testzeit, bis wir da ein Ergebnis kriegen aus diesem Resistenztest. Das ist dann wie ein Antibiogramm. Sind übrigens auch Antibiotika, die da gegeben werden, aber spezielle Antibiotika, die eigentlich so in der Infektiologie ihren Sonderstatus haben. Das sind oft eben nicht Antibiotika, die gegen normale Bakterieninfektionen gegeben werden.
Ich meine, du hattest ja gesagt, dass die Zellwand so eine ganz andere ist, ne? Und unsere ganzen Beta-Lactame, die gehen ja alle auf diese normale Bakterienzellwand mit Murin, glaube ich, heißt das oder so. Ne? Also das heißt, alles, was auf die Zellwand von normalen Bakterien geht, funktioniert schon mal bei Tuberkel nicht, kann man das so sagen?
Also dieses Nicht-Funktionieren würde ich zumindest, also setzt man sie nicht ein, so. Ja, es gibt aber eben erstaunlich viele Antibiotika, die doch auch irgendeine Wirkung bei Mykobakterien dann haben. Und das kommt dann ins Spiel, eben wenn wir nicht die üblichen Medikamente, die für Tuberkulosetherapie zugelassen sind, zur Verfügung haben, weil wir eben eine hochresistente Tuberkulose haben. Dann lernen wir plötzlich auch wieder, dann gucken wir nämlich tiefer in den Listen, was geht, dass auch manche überraschende Beta-Lactam-Antibiotika wie Aminopenicilline oder sogar Carbapeneme eine Wirkung haben gegen Tuberkulose. Man muss sie halt ultra lange einsetzen und das würde man nicht wollen.
Aber jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal die normale Tuberkulose-Therapie kurz besprechen.
Ja. Genau. Ja, also zum Klassiker gehört eigentlich so eine Vierfach- oder manchmal auch Fünffach-Therapie, die dann eingesetzt wird in der Erwachsenenmedizin. Da muss ich mich jetzt immer ein bisschen drauf zurückziehen. Es gibt sicher Gründe, warum bestimmte Antibiotika da nicht bei Kindern gegeben werden können. Aber in der Erwachsenenmedizin ist also für eine Tuberkulose, die empfindlich ist, also wo man eben keine Einschränkungen hat in der Auswahl der Antibiotika, gibt man eben sowas wie Rifampicin, also das Erempfat, das ist auch gleichzeitig so ein orangener Farbstoff sozusagen, Isoniazid, Isoniazid übrigens gerne dann mit Vitamin kombiniert und dann noch Pyrazinamid als drittes und Ethambutol. Das ist dann diese Vierfach-Kombo, die ist übrigens auch schon in Kombinationstabletten so gibt, wo man dann nur noch die Zahl der Tabletten anpasst, um eben die richtige Dosis für Kinder, glaube ich, auch zu erwischen, weil das ist gewichtsabhängig. Und wenn eben dann eins von diesen Vieren ausfällt, weil das Bakterium eben resistent getestet wird, dann wird es kompliziert und da ändert sich auch gerade unheimlich viel, dann kommen die Resistenzantibiotika zum Einsatz.
Also die klassischen vier werden bei Kindern genauso auch eingesetzt. Also das ist auch bei uns der Klassiker. Und das Rifampicin macht, glaube ich, auch so ein bisschen, war das roter Urin oder sowas?
Richtig, genau. Ja,
also das sind so die Tests, Compliance, Kontrolle durch Urin angucken kann man machen. Ich glaube, irgendwas macht Harnsäureerhöhung oder so. Also,
Pyrazinamid,
ja. Pyrazinamid ist es. Also wir haben quasi, wir brauchen ja eine lange Therapie, wir brauchen eine hohe Compliance, wo man auch immer wieder mal gucken kann, ob das denn tatsächlich eingenommen wird.
Ja, genau, das ist wichtig. Compliance-Kontrolle, eben, du hast es erwähnt, Harnsäure-Testung oder eben andere Methoden, um eben zu gucken, ob jemand wirklich Tabletten nimmt oder nicht. Ja, das ist ja wichtig, um eben zu sagen, das wird ein Erfolg oder der geht zurück in die Kita und steckt vielleicht Leute an. Ja, das will man vermeiden.
Wobei das mit den dass die Kinder in der Kita andere Kinder anstecken, das ist eigentlich eine Rarität. Das ist auch wieder so, also wer kann ansteckend sein? Normalerweise sind die Kinder die Superspreader, also weiß normalerweise bei vielen Infektionserkrankungen, warum? Die waschen sich nicht die Hände, die pusten und da proliferiert halt alles auch wunderbar so an Viren. Im Allgemeinen ist das so, bei Tuberkelbakterien ist es nicht so. Die können gar nicht so ein tolles Tuberkulose-Aerosol in die Luft husten. Also die haben nicht so ein, die haben nicht so eine Fernwirkung, sage ich mal. Das heißt, also man, es ist natürlich immer unscharf, aber eigentlich gelten Kinder unter 5 als praktisch nicht infektiös.
Liegt, glaube ich, an der Muskelbepackung, ne? Und wie kräftig so ein Luftstoß ist, den die aushusten können.
Genau, oder was, also ob die auch noch quasi die schweren Bröckchen von unten hochkriegen, ja. Und offensichtlich kriegen das die Kleinen nicht mit dem Hustenstoß hoch, sondern halt nur im Zilienschlag. Dann kommt es als Sputum irgendwann in den Hals und wird runtergeschluckt. Also deshalb ist im Allgemeinen das kleine Kind nicht infektiös. Und im Umkehrschluss muss man sagen, wenn man ein kleines Kind hat, was Tuberkulose hat, dann muss man immer in der Familie suchen. Weil da kann man nicht sagen, das wird im Kindergarten gewesen sein, sondern das wird im Regelfall im häuslichen Umfeld gewesen sein. Also der Onkel, der aus der Heimat zugezogen ist oder für einen Urlaub da war, da freut man sich ja, wenn der endlich mal da ist, ne, und man irgendwie die Verwandtschaft bei sich hat. Das ist ja dann längerer Kontakt. Oder Großeltern. Also da muss man erweiterte Familienuntersuchungen machen.
Das muss dann das Gesundheitsamt leisten oft, weil die vor Ort gehen können. Ja, aber das ist ganz wichtig tatsächlich. Ja.
Gut, ich muss gerade mal auf meinen Zettel gucken, was wir noch vorhatten. Wir hatten die, ich sag mal, nicht gut funktionierende Impfung, die in Deutschland nicht mehr gemacht wird. In anderen Ländern schon noch, um eben die schweren Säuglingsverläufe zu verhindern. Wir hatten die Standardtherapie, Reservetherapie, da habe ich dich abgewürgt. Was gibt's an?
Ja, also da ist jetzt unheimlich viel im Fluss, weil da tatsächlich in den letzten Jahren und 10 Jahren ein paar neue Medikamente zugelassen worden sind, die auch wieder vor allem in der Erwachsenen, also diese Studien finden halt vor allem bei Erwachsenen statt mit Tuberkulose, weil das alles, der ethische Zugang viel schwerer ist, das bei Kindern oder sogar Schwangeren zu machen, ja, und entsprechend ist das immer dann erstmal für Erwachsene zugelassen und dann wird geguckt, ob es auch bei Kindern funktioniert, wenn es dann mal eingesetzt werden musste. Ja, das sind Medikamente, die eben die hochresistente Tuberkulose auch schaffen zu bekämpfen. Es sind neue Medikamente, die ein neues Wirkprinzip dann oft haben und dann eben in neuen Kombinationen auch eingesetzt werden. Also zum Beispiel Bedaquilin heißt so ein neues Medikament oder Delamanid, die sind vor ein paar Jahren erst zugelassen worden, oder Pretonamid. Und da wird man herausfinden, wie die denn eingesetzt werden können. Ein etwas schon länger zur Verfügung stehendes Antibiotikum, was übrigens als Ausnahme auch mal bei Staphylokokken, also bei typischen Bakterien eingesetzt wird, ist Linezolid. Und Linezolid hat das Problem, wenn wir es in der Erwachsenenmedizin einsetzen, in der hohen Dosis dann oft Knochenmarksschädigungen auftreten können. Wir wissen aber, bei Tuberkulose müssen diese Sachen ewig lange genommen werden. Also die Wahrscheinlichkeit, dass solche Nebenwirkungen auftreten, ist nochmal viel höher. Und das macht einfach problematisch. Und da wissen wir oft noch gar nicht, wie ist die richtige Dosis, wenn wir es in der Langzeittherapie einsetzen wollen. Das wird alles über schmerzhafte Herausmäntelungsprozesse dann erst festgelegt.
Von früher kannte ich noch Streptomycin.
Ja, das sind die sogenannten Injectables. Also das sind Medikamente, die gespritzt werden. Und Streptomycin gehört dazu, übrigens auch schon Jahre nicht mehr verfügbar. Aber diese Klasse Aminoglykosid-Antibiotika heißt, die gibt es durchaus und werden auch in der Medizin verwendet, aber haben auch Nebenwirkungsprobleme. Also oft eben geht es aufs Gehör, macht eine Innenohrschädigung. Und das ist eigentlich was man nicht haben will, dass jemand sich lebenslang erinnert an seine Tuberkulose-Therapie, weil das das Innenohr geschädigt hat. Also das sind Probleme dieser alten Medikamente. Deswegen gibt es ja auch die neuen, deswegen kommen diese neuen, auch MDR, XDR, also resistente Tuberkulose-Therapien aus, ohne die sogenannten Injectables. Das ist der Fortschritt. Mhm.
Genau, was wir vielleicht noch sagen müssen, ich habe ja noch hier meine Liste, was ist bei Kindern anders. Was noch anders ist, dass man quasi bei, ich sag mal, gesicherter Exposition, also Beispiel, ein Kind ist erkrankt, man hat die Familie untersucht, hat eine Großmutter gefunden, die im selben Haushalt lebt, und dann muss man ja davon ausgehen, die war offen oder man kann das vielleicht auch nachweisen. Und da muss man ja sagen, sind alle Geschwisterkinder ja auch exponiert. Und da ist es so, dass die unter 5 Jahren, das ist so das Alter, wo man sagt, die Hauttests sind nicht jetzt super genau und super zuverlässig. Die Wahrscheinlichkeit von schweren Verläufen ist auch höher als von älteren Kindern, dass man da so eine Isoniazid-Therapie, also eine einfache prophylaktische Therapie macht, auch wenn man noch gar keinen richtigen Nachweis hat, dass die angesteckt sind. Ja, also dass man sagt, die sind so wahrscheinlich besiedelt worden, dass man einfach auch diese ganz frühe Form trotzdem therapiert, um eben dem Kind ein bisschen Zeit zu gewinnen, dem Immunsystem damit Zeit zu verschaffen, schon mal langsam die Abwehr hochzufahren.
Genau, das ist die sogenannte Sekundärprophylaxe. Bedeutet, jemand ist exponiert, hat wahrscheinlich auch eine Erkrankung, aber noch so früh im Stadium, dass man mit weniger Medikament auskommt. Ich habe ja eben erwähnt, diese Vierfach-Kombo, das ist der klassische Therapieansatz, mit 4 Medikamenten reinzugehen in die Behandlung der Tuberkulose. Aber wenn es eben eine Sekundärprophylaxe ist, dann kann das gerechtfertigt sein, dass man da mit anderen Therapien rangeht.
Gut, dann sind wir jetzt eigentlich ziemlich rumgekommen, haben, ich sag mal, die normale Behandlung, die sekundärprophylaktische Behandlung, wie du es genannt hattest, oder die intensivierte Behandlung bei den Resistenten gemacht. Wir hatten so ein bisschen überlegt, was sind so die Red Flags, wann muss ich überhaupt dran denken, dass es eine Tuberkulose ist. Da kann man es einmal über die Epidemiologie machen, also dass man sagt, das ist eine Hochrisikofamilie, die müssen wir uns genauer angucken. Da ist vielleicht einer, wo wir es schon wissen, das ist das, was das Gesundheitsamt macht. Das, was die Kinderärzte machen müssen, ist natürlich dran denken, wenn das irgendwie ein Asthma ist, was nicht besser wird und wo auch irgendwie die ganzen Parameter doch nicht so passen, aber der Husten besteht weiterhin. Ja, also wo man sagt, das passt alles nicht zusammen oder man denkt, es ist ein Lymphom, aber die Histologie sagt, nee, da sind so komische Granulome drin oder so. Also als Differentialdiagnose, glaube ich, von anderen Erkrankungen kommt es immer wieder vor. Und damit, glaube ich, haben wir die Tuberkel so als Familienerkrankung, die irgendwie alle mal betreffen können, Gynäkologen, Internisten, Hausärzte, Kinderärzte, ganz schön dargestellt.
Ja, genau. Vielen Dank. Also ich finde immer beim drüber sprechen lernt man viel. Ich hoffe, das geht allen so und ich habe viel gelernt und fand das einen spannenden Podcast. Vielen Dank.
Okay, dann danke fürs Zuhören auch an den Empfangsgeräten zu Hause und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.